Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich freue mich total, dass ihr alle da seid, weil es zeugt davon, dass ihr Hunger habt nach Gott, dass es euch wichtiger ist als ausschlafen und irgendwie anders aktiv sein. Das Wetter ist so schön und darum finde ich es extrem gewaltig, dass ihr da seid. Und ich möchte mit einer Frage beginnen in meine Predigt hinein, und zwar, warum antworten Juden fast immer, und hat Jesus auch oft gemacht, mit einer Gegenfrage? Hat wer eine Idee? Okay, ja. Die Antwort lautet, wie bitte? Wer fragt, der führt, ja. Es ist Ihnen wichtig, es ist so ein bisschen eine Scherzfrage und die Antwort lautet, warum sollten Sie es nicht tun? Ja, wir wollen, ich bin ja auf diesen Scherz gestoßen, wir wollen in ein jüdisches Buch hineinschauen heute oder in den jüdischen Teil der Bibel, in den ersten Teil der Bibel, wir nennen es auch Altes Testament, und da wollen wir uns was rausnehmen heute. Dieser erste Teil ist immer noch die Glaubensbasis für viele Juden heute, und wir wollen einen Blick ins Prophetenbuch Jesaja werfen und die Rolle von diesem Buch, also es ist ja wirklich auf einer Rolle aufgeschrieben, aber die Rolle dieses Buch kann man kaum überschätzen, weil es ist ein extrem umfangreiches Werk, das aber auch für uns Christen hohe Bedeutung hat, weil es im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, dem Teil, wo Jesus als Retter der Welt vorgestellt wird, wenn man es auch sagen kann, so diesen christlichen Teil der Bibel, da kommt Jesaja oft vor, beziehungsweise er wird oft zitiert, über 400 Mal im Neuen Testament wird Jesaja zitiert. Das heißt, so wichtig ist dieser Jesaja. Ein bisschen mehr zu ihm, dieser Prophet wirkte 700 Jahre vor Christus, das heißt, was wir heute lesen, ist ca. 2700 Jahre alt, ja, aber immer noch aktuell, darum auch der Titel der Predigt heute, zeitlos, beziehungsweise es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jesaja hat gewirkt in Jerusalem. Er kam höchstwahrscheinlich aus adeligem Haus, das heißt, er hatte Zugang zu wichtigen Leuten und hatte damit auch Einfluss mit seinen Botschaften, mit seinen prophetischen Botschaften von Gott. Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft von Gott hat und die an die Menschen weitergibt. Er hat ca. 60 Jahre gewirkt als Prophet, war am Anfang, wie es meistens so ist, bei den Propheten noch beliebt, alle fanden ihn cool, und dann hat er angefangen, mehr und mehr im Namen Gottes zu sprechen, und die Leute fanden es nicht mehr so cool, weil er auch Unbequemes ausgesprochen hat. Ja. Und auch ich habe mich diese Woche bei der Vorbereitung ein bisschen wie so ein Prophet gefühlt, weil man manchmal auch was Unbequemes hat als Prediger, und man würde ja gerne immer nur die netten und lieben Sachen sagen, so, du bist der liebste Schaf und du bist so super und ihr seid alle die Besten und so. Aber manchmal müssen wir auch herausgefordert werden von Gott und werden wir herausgefordert von Gott, und in diese Herausforderung steckt auch in diesem Kapitel auch durchaus drinnen, das wir anschauen werden. Noch ein bisschen mehr zu Jesaja. Er hat ein großes Werk verfasst, 66 Kapitel hat dieses Buch, und die ersten zwei Drittel sind eher voller Gericht, ja, Warnung an das Volk, Leute, lauft's nicht irgendwo hin, lauft's auf mich zu, sucht's mich. Und der zweite Teil ist etwas hoffnungsvoller und hat auch ganz viel schon Lichtblicke, wo man sieht, da ist eine Verheißung. Gott hat einen Plan, Heil zu schenken, nicht nur seinem Volk, sondern allen Menschen durch den Messias, durch Jesus, der sich dann 700 Jahre später offenbart hat und zu unserem Retter geworden ist. Soweit. Kapitel 57 wollen wir anschauen heute. Viel Hoffnungsvolles drin, aber auch Herausforderndes und auch eine Botschaft, die uns zeigt, dass unser Herz verführbar ist. Ja. Wir sind alle verführbar und können falsch abbiegen in unserem Leben, in unserem Weg auch mit Gott. Und darum ist dieses Kapitel, ich würde sagen, zeitlos. Ich würde sagen, starten wir rein. Wir schauen uns die ersten zwei. Ich habe vier Abschnitte vorbereitet. Manche Abschnitte sind super kurz, manche ein bisschen länger. 4 Abschnitte. Der erste ist ein kurzer Abschnitt, sind nur 2 Verse und ich lese euch diese Verse gleich mal vor. Jesaja Kapitel 57, 1 und 2. Da steht: Der Gerechte kommt um und niemand macht sich etwas daraus. Die treuen Männer werden weggerafft und niemand kümmert sich darum. Weil die Bosheit herrscht, wird der Gerechte weggerafft. Doch er geht in meinen Frieden ein, wie jeder, der geradeaus geht. Ich gebe euch ein bisschen Hintergrundinfos. Was ist da los? Warum kommt dieses Wort von Jesaja? Israel war schon auseinandergebrochen zu dieser Zeit. Man stand unter viel Druck. Jerusalem war noch nicht eingenommen, aber die Assyrer, die Babylonier, sie drängten hinein ins Land. Sie machten es den Menschen schwer. Und auch im Inneren des Landes gab es wenig Stabilität. Es war nicht so, wie es sein sollte, weil die, die das Volk geführt haben, und die Führer waren ja in erster Linie dann in Jerusalem, zu Hause, wo Jesaja prophezeit hat und gewarnt hat. Er vergleicht sie mit Wachhunden, die schlafen. Ich lese euch ganz kurz einen Abschnitt aus dem Kapitel davor. Das ist so hilfreich, um das besser zu verstehen, wie das damals war. Jesaja sagt zu diesen Leitern, zu diesen Führern: Aber gefräßig sind diese Hunde, sie kennen kein Maß. Also ich habe jetzt keine Folie dafür, hört es einfach zu. Und das wollen Hirten sein. Vom Aufpassen halten sie nichts. Eigenen Geschäften gehen sie nach. Also die haben sich um ihre Sachen gekümmert. Jeder sorgt sich nur um seinen Gewinn. Und jetzt kommt es noch dicker. Kommt her, sagt einer, ich hole Wein und dann besaufen wir uns. Und morgen geht es wie heute, da feiern wir noch mehr. Also das Volk hat gelitten auch unter einer Leiterschaft, die sich nicht gekümmert hat und die im Grunde nur Party gemacht hat und die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und in diese Situation spricht er eben rein und sagt, der Gerechte kommt um und niemand macht sich was daraus. Und dann aber dieser Trost, doch er geht ein oder er geht in meinen Frieden ein, wie jeder, der geradeaus geht. Und damit komme ich schon zum Fazit von diesem ersten kleinen Abschnitt. Ich mache nach jedem Abschnitt der kurzen Praxiszeile, was hat das für uns, was hat das für dich zu bedeuten. Genau, sehr gut. Und dieser Abschnitt ist in erster Linie ein Trost. Lass dich trösten. Das heißt, wenn du jemand bist, der gerecht leben möchte, so leben möchte, wie Gott es will, und es sieht vielleicht keiner, es wird gar nicht wahrgenommen und du ärgerst dich vielleicht auch über Ungerechtigkeit um dich herum, in deiner Lebensumwelt oder auch vielleicht bist du jemand, der diesen großen und diese globalen Dinge sieht und sagt, das ist so viel Ungerechtigkeit in Wirtschaft, in Kultur, in Politik, in der Gesellschaft allgemein, du ärgerst dich, da möchte Gott dir heute Morgen zusprechen, lass dich trösten, Gott sieht den Gerechten, auch wenn es vielleicht total untergeht. Wenn niemand vielleicht bemerkt, dass du in Gerechtigkeit leben möchtest, nach Gottes Willen leben möchtest und keiner sieht's und du gehst unter, Gott sieht's. Er sieht dich. Und nimm das als Trost und nimm das als Zuspruch. Es ist ihm nicht egal, wie du lebst. Es ist ihm nicht egal, wie du handelst. Er freut sich über jeden Gerechten und er wird jeden belohnen, der in Gerechtigkeit geht. Weil er sagt, du darfst eingehen in seinen Frieden. Also ich denke, das ist ein Riesentrost eigentlich. Bleib dran. Und das ist auch so das, was ich euch mitgeben will aus diesem Kapitel 57 raus, das wir heute Morgen anschauen. Predigt to go. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Das ist nach jedem Abschnitt eigentlich immer wieder, kann man das als Fazit ziehen. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Er sieht es, wenn du gerecht leben willst, wenn du dich nach ihm ausrichtest. Er sieht das und er belohnt es. Und er sagt, ja, geh weiter, bleib mir treu und du wirst eingehen in meinen Frieden. Das ist dieser erste Abschnitt. Vielleicht ist es ganz wichtig gewesen, vielleicht auch für dich. Und das ist vielleicht die Botschaft, die du gebraucht hast an diesem Morgen. Abschnitt 2. Jetzt sehen wir das komplette Gegenteil von dem, wenn jemand gerecht leben will. weil wir sehen, dass Gott im Grunde der Kragen platzt. Ich habe das genannt, wenn Gott der Kragen platzt. Und ich lasse einiges weg von diesem Abschnitt, weil wir haben Leute, die sind noch nicht 18 im Raum, ja, damit es nicht ganz so heftig wird, aber es wird trotzdem deftig. Und bevor ich aber vorlese, möchte ich noch etwas zum Hintergrund euch mitgeben. Über Jahrhunderte war es ein Thema in Israel, ist ein ganz schwieriges Wort, Höhenheiligtümer. Höhenheiligtümer. Also das waren Opferstätten für fremde Götter auf den Bergen, meistens wo Bäume waren, und da wurde alle möglichen Opfer gebracht. Es gab auch Prostitution im Zusammenhang mit diesen Kulten, und darauf spielt auch der Jesaja an. Und durch diese Prostitution kam es auch vor, dass Kinder gezeugt wurden, die dann später im Tal den Götzen geopfert wurden. Also für absolut, absolut krass, ja, was da passiert ist. Und genau das greift Jesaja hier auch auf, dieses Abwenden von ihm. Und er sagt Folgendes durch Jesaja zu dem Volk. Und das ist, man versteht jetzt, wenn man das hört, warum er sich unbeliebt gemacht hat. Er sagt: Doch ihr Hexenkinder, Brut von Ehebrechern und Huren, kommt her. Über wen macht ihr euch lustig? Also sie waren hochmütig. Über wen reißt ihr das Maul auf und streckt die Zunge weit heraus? Verbrecherisches und verlogenes Pack. Unter Terebinden werdet ihr brünstig, hurt unter dem dicht belaubten Baum und schlachtet eure Kinder unten unter hängendem Fels, unten im Tal. Boom. Ja. Es gibt noch mehr, könnt ihr dann zu Hause noch weiterlesen. Also Gottes Volk hat sich abgewandt von Gott und hat Hilfe gesucht bei anderen Göttern. Beziehungsweise der Knackpunkt war letztendlich mal diese Abkehr. Wir gehen einen anderen Weg. Wieder besseren Wissens. Und ich lese noch ein bisschen mehr, Vers 8 und dann 9 und 10. Vers 8, da steht dann noch: Denn von mir hast du dich abgewandt. Das ist immer ein Knackpunkt. Kann immer ein Knackpunkt sein bei uns, wende ich mich Gott zu oder wende ich mich ab von ihm. Und dann suchen sie Hilfe woanders. 9. Zum König zogst du, höchstwahrscheinlich ist hier auch vor allem der ägyptische König gemeint. Israel ist so ein langer Schlauch. Vor oben kamen die Assyrer und die Babylonier und im Süden war Ägypten. Und wenn man Probleme hat mit denen, die von oben kommen, dann geht man nach unten und sucht sich Hilfe in Ägypten. Zum König zogst du mit kostbarem Öl, verschwendetest eine Menge duftender Salben, schicktest deine Boten in die Ferne, stiegst bis zum Totenreich hinab. Also man hat überall Hilfe gesucht. Und dann Vers 10, du wurdest müde auf deinem weiten Weg, doch sagtest du nicht, es ist umsonst. Immer noch fandest du Leben in dir und wurdest deshalb nicht schwach. Also man suchte, wendet sich von Gott ab, sucht Hilfe überall, bei fremden Göttern, bei fremden Kulten, bei fremden Königen und wird sogar müde dabei, merkt aber nicht, dass dieser Weg ein Irrweg ist. Und so sagt der Prophet eben: Ihr seid müde geworden, Vers 10, aber ihr habt es nicht verstanden, dass es ein Irrweg ist. Immer noch fandest du Leben in dir. Vielleicht kennst du Menschen, wo du weißt, die sind eigentlich am Ende. Am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Weisheit. Vielleicht geht es dir sogar so. Aber du sagst immer noch, oder diese Person sagt immer noch: Ich schaffe das schon noch irgendwie. Irgendwie finde ich noch einen Ausweg. Ich schaffe das. Das ist so dieses Ich. Und genauso war dieses Volk. Wir schaffen es schon noch. Irgendwo, wir sind total müde und am Ende, aber wir finden einen Weg. Das ist dieser zweite Abschnitt. Was hat das mit uns, mit dir und mit mir zu tun? Ich habe so zusammengefasst: Lass unbequeme Fragen zu. Dieser Abschnitt, finde ich, wirft Fragen auf, die unbequem sind. Zum Beispiel die Frage: Wer ist bei mir der Maßstab? Wer bestimmt die Maßstäbe bei mir? Ist es Gott? Darf er bestimmen, was in seinen Augen gut und gerecht ist? Oder bestimmt es irgendwer um mich herum oder bestimmt es ich? Also das ist eine ganz wichtige Frage. Woher nehme ich Orientierung? Ist eine weite Frage. An wem orientiere ich mich? Maßstab, Orientierung sind sehr ähnliche Fragen. Oder eine weitere Frage ist eben dann auch dieses mit der Kraft. Ja? Woher nehme ich meine Kraft? Ist es meine Kraft? Ist es die Kraft von irgendwelchen anderen Quellen? Oder ist Gott meine Kraftquelle? Ist er der Grund, auf den ich baue? Oder sage ich, ich schaffe das schon irgendwie. Ich kriege das schon irgendwie hin. Beziehungsweise irgendwo finde ich Hilfe. Jemand wird mir helfen. Also ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich möchte nur einen Orientierungspunkt haben. Ich möchte nur ein Fundament haben in meinem Leben, einen Maßstab, eine Kraftquelle. Und das ist Jesus. Es gelingt mir nicht immer. Da ist Luft nach oben. Aber ich möchte mich zu ihm bekennen und ich möchte ihm folgen. Und ich hoffe, dass du das auch sagen kannst. Ja, ich möchte nur auf diesen Grund bauen, auf Jesus Christus und nicht auf irgendwen oder irgendwas anderes, weil er ist der Weg zu Gott. Er ist unsere Gerechtigkeit. Nicht wir selbst sind gerecht, sondern er gibt uns Gerechtigkeit. Und für mich ist ein oder der entscheidende Faktor, so gut wie täglich, das ist mein Brot. Das brauche ich. Weil wie soll ich denn rausfinden und immer wieder Orientierung und Maßstab abstimmen, ja, meine Orientierungspunkte finden, meine Maßstäbe setzen, wenn ich nicht diesen Input habe von Gott. Und das war ja auch die Schwierigkeit des Volkes. Sie haben sich abgewandt und haben nicht mehr hingehört. Gott war eh gnädig und hat einen Propheten geschickt, der gesagt hat, Leute, es ist jetzt voll auf dem Irrweg. Das ist eh Gottes Gnade. Er geht uns ja oft hinterher, schenkt uns einen Propheten, jemand, der Wahrheit reinspricht, weil wir es uns selbst verweigern und sagen, ich will das gar nicht mehr hören. Der Psalmist sagt im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist wirklich schwierig, in der Nacht Auto zu fahren, wenn das Licht nicht an ist. Aber wir machen es zum Teil. Wir brauchen diese Orientierung. Also das ist eine unbequeme Frage. Wir können sagen, oh, das Volk, das war so doof. Aber wir sind ja oft genauso. Wir lassen uns von außen beeinflussen, nehmen alles Mögliche auf, aber auf Gott zu hören, das verlernen wir. Und darum ist es so wichtig, Wort Gottes zu haben und es wird dich beleben. Es ist lebendig, es ist gut, es ist erfrischend, aber es ist auch korrigierend. Also es zeigt uns auch immer wieder, wenn wir auf Abwege kommen und das brauche ich. Das brauche ich und das brauchst du auch. Dritter Abschnitt, ganz ein kurzer Abschnitt, aber der ist wichtig. Ich habe den genannt, Gott der Aufdecker. Also eben auch zum zweiten Abschnitt kann man auch als Predigt to go wieder reinnehmen. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Und dieses mit Gott gehen ist eben gespeist aus dem Hören, was er zu sagen hat. Dritter Abschnitt, Gott der Aufdecker. Also das Volk, wir haben es gerade gesehen oder gelesen, hat sich abgewandt, das Vertrauen woanders reingesetzt. Und jetzt deckt Gott mit einer Frage, mit einer simplen Frage, deckt er die Motivation auf, warum sie das gemacht haben. Das finde ich voll interessant. Vers 11, der erste Teil, da steht Folgendes. Vor wem hast du denn solche Angst, dass du mich betrogen hast, dass du nicht an mich dachtest, es dir nicht zu Herzen nahmst? Das ist die Frage, die Gott dem Volk stellt. Vor wem hast du denn solche Angst? Also das Volk Gottes hatte Angst. Das war die Motivation, so falsch abzubiegen. Und das kann auch bei uns die Motivation sein, ganz einen falschen Weg einzuschlagen, weil wir letztendlich Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Dass sich das irgendwie alles nicht ausgeht. Dass wir selbst eine Lösung finden müssen, unser Leben zu leben, weil es, wenn wir das nicht machen, schief geht. Weil es quasi nicht genug ist, was Gott uns gibt oder was er uns sagt oder welche Wegweisung er uns gibt. Angst ist kein guter Ratgeber. Das ist eh so eine bekannte Redewendung, oder? Angst ist kein guter Ratgeber. Wir kennen das, Angst ist ein scheußliches Gefühl und wir tun alles, um dieses Gefühl möglichst schnell wieder loszuwerden. Irgendeine Lösung muss dann her, ganz schnell. Das Problem ist, wenn wir Angst haben, dann denken wir Dinge, die wir normal nicht denken würden. Wir sagen Sachen, die wir normalerweise nicht sagen würden. Und wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen. Warum? Weil wir in Panik sind, weil wir in Angst sind. Kennt ihr, oder? Sicher schon passiert, dass ihr irgendwie Sachen sagt und irgendwie reagiert und dann euch fragt, warum habe ich jetzt so reagiert? Also ich habe schon Sachen gesagt, wenn ich Angst hatte, die waren einfach nicht schlau. Die waren beziehungsschädigend. Aber es war aus Angst gesprochen. Damit ich mich abreagieren kann, damit dieses Gefühl der Angst weggeht, damit ich irgendwie was zurückschmeiße oder was auch immer. Also es ist ganz komisch, was wir da machen. Angst ist kein guter Ratgeber. Und damit komme ich schon wieder zu diesem, was heißt das für uns, Abschnitt 3, so dieser Abschnitt, der sich beschäftigt mit dem, dass Gott unsere Motivationen aufdeckt. Ich habe es genannt, oder ich würde es mal sagen, für die Praxis, mach keine Kompromisse in deinem Glauben. Aus Angst, irgendwas verpassen zu müssen. Und da geht es natürlich um die großen, ganz besonders um die großen Lebensbereiche, zum Beispiel Finanzen und Materielles. Das kann uns schnell verängstigen, wenn wir merken, boah, es geht sich nicht mehr aus. Beziehungsweise oft haben wir ja Vorstellungen, wie muss unser Leben sein, wie muss unser Lebensstandard sein und solche Dinge. Und so kommen dann alle möglichen Gedankengänge in Gang bei uns, dass wir sagen, ich muss quasi so und so viel, ich muss die ganze Zeit durcharbeiten, ich muss, weil sonst geht sich das nicht aus. Oder ich muss unbedingt auch so Tricks anwenden, ja, in meinem Finanz- oder mit meinen materiellen Dingen, damit sich das irgendwie ausgeht. Versteht ihr? Es ist so dieses, im Grunde die Angst bringt uns dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, aber wir sind quasi gedrängt dazu. Wir müssen das irgendwo tun und schließen dann Kompromisse. Und genauso kann es auch auf der Beziehungsebene sein. Beziehung ist das ein weiteres großes Thema. Ich meine jetzt nicht nur Beziehung auch zum anderen Geschlecht, auch, aber auch andere Beziehungen. Sie sagen, ich kann das nicht, ich kann diese und jene Person, diese Beziehung nicht beenden. Ja, ich brauche diese Freundschaft, und sonst bin ich für ewig allein. Ja. Oder ich brauche diese Beziehung zu einem Mann oder Frau. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich auf ewig unglücklich und ähnliches. Und dann sind wir auch bereit, vielleicht den einen oder anderen Kompromiss zu schließen. Aber es ist eigentlich von Angst angetrieben und das möchte Gott nicht, weil es ist dann unser Werk. Es ist dann das, was wir tun. Und ich habe da jetzt keine Folie dazu, aber ich möchte euch noch ein paar Verse, die danach stehen, lesen, wo Gott einfach sagt, macht's das nicht. Geht's nicht diese Kompromisse eines, weil es hält nicht. Das, was du aufbaust, ist nicht tragfähig. Vers 12 und 13, da steht nämlich dann, doch ich werde dir zeigen, was deine Taten wert sind. Da sieht man, es sind unsere Taten. Da nützen dir all deine Machwerke nichts. Wenn du dann um Hilfe schreist, soll doch der Haufen von Götzen dich retten. Aber ein Wind weht sie alle davon, ein Lufthauch trägt sie weg. Doch wer bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land zum Erbe bekommen und wohnen auf meinem heiligen Berg. Also bau etwas tragfähig ist. Schließ diese Kompromisse nicht. Und damit sind wir wieder bei diesem Predigt to go. Worum geht es letztendlich? Geh mit Gott und bleib ihm treu. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Dann hast du etwas, was tragfähig ist und nicht zerfällt, wenn es dann drauf ankommt. Es gibt ja diesen Spruch, Lügen haben kurze Beine. Und es ist nicht aus der Bibel, aber es ist wahr. Es hält nicht. Irgendwann bricht es zusammen, wie ein Kartenhaus. Abschnitt 4, der letzte Abschnitt. Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung und Gott möchte uns Hoffnung geben und er gibt uns immer Hoffnung. Der Weg zum Frieden. Wie kommen wir weg von Angst und Zweifel hin zu Frieden. Shalom, Ganzheit, Unversehrtheit, Ruhen in Gott und Frieden empfangen von ihm. Vers 14 und 16, das haben wir auf Folie. Schüttet eine Straße auf, bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis vor meinem Volk. Denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe in unnahbarer Heiligkeit. Also Gott sagt, ihr könnt auf die Berge raufspazieren, was ihr wollt, zu den Höhenheiligtum. Ihr könnt eigentlich nicht zu mir raufspazieren. Es geht nicht. Und jetzt kommt ein Doch, und das ist so interessant. Doch bin ich auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist, und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf, denn ich klage nicht für immer an und werde nicht auf Dauer zornig sein, sonst müsste ihr Atem vor mir vergehen und ihr Geist, den ich ja erschuf. Also hier wird beschreibt Gott selbst seine Heiligkeit und Herrlichkeit. Und eins der Worte, das verwendet wird, um Gottes Herrlichkeit zu beschreiben, im Hebräischen ist Gewicht. Gott hat quasi unendliches Gewicht. Er ist unendlich schwer. Und wenn er den Raum betritt, ja, spürbar beim Raum betritt, sind wir alle am Boden, weil wir nicht anders können. Wir können es nicht tragen, beziehungsweise er tragen, weil er so viel Gewicht hat. Er ist der Maßstab. Aber das Interessante ist, er beschreibt seine Heiligkeit, Jesaja beschreibt die Heiligkeit und die Schwere Gottes, aber er sagt, doch, ich bin auch den Zerschlagenen nahe, deren Geist niedergedrückt ist. Ich belebe den Geist dieser Gedemütigten neu. Gott möchte uns nicht da unten lassen, sondern er möchte uns aufrichten. Er gibt uns Würde. Er möchte uns heilen. Er möchte uns retten. Er möchte uns nicht niederdrücken. Und sein Gewicht, es drückt uns letztendlich nieder. Wir könnten vor ihm nicht bestehen. Aber er möchte uns aufrichten. Und das ist auch, wenn man weiterliest, dann dieses Herz Gottes, das wir hier sehen. Vers 17 und folgende, da steht dann, zornig war ich wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Habsucht schlug ich mein Volk. Ich wandte mich von ihnen ab und brachte Unheil über sie. Das klingt jetzt so, als wäre Gott als Erster weggegangen, aber nein, sie haben sich abgewandt. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr diesen Weg geht, dann gehe ich diesen Weg. Und dann war auch Funkstille, dann hat auch lange Zeit er nicht mehr gesprochen. Also wir wollen einfach hier dranbleiben. Wir wollen auch sehen, Gott ist nicht der, der stehen bleibt, wenn wir uns abwenden, sondern er möchte uns aufrichten. Er möchte uns Heil schenken. Zornig war ich wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Habsucht schlug ich mein Volk. Ich wandte mich vor ihnen ab und brachte Unheil über sie. Und sie gingen weg, ihren eigenen Weg. Und jetzt geht es weiter. Ja, ich sah, welche Wege mein Volk ging. Dennoch werde ich sie heilen. Das ist absolut gewaltig. Dennoch werde ich sie halten. Ich führe sie und gewähre ihnen Trost. Seinen Trauernden schaffe ich Lob auf den Lippen. Frieden denen, die fern von Jerusalem sind, und Frieden den Nahen, spricht Jahwe. Also das zeigt Gottes Herz. Und für manche ist es trotzdem schwer zu ertragen, und das ist auch so eine rote Linie, die man als Prediger oft nicht überschreiten darf. Ich kann doch nicht über den Zorn Gottes sprechen. Ja? Gott kann doch nicht zornig sein. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wie kann er denn dann zornig werden? Und da gibt es einen großen Irrtum. Weil wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann muss er auch zornig werden. Ich erkläre es euch an einem ganz praktischen Beispiel. Ich liebe meinen Sohn von ganzem Herzen. Ich liebe beide von ganzem Herzen, aber ich nehme mal einen raus. Und wenn mein Sohn Dinge tut, die sein Leben zerstören und das Leben von anderen zerstören, weil er eine schlechte Entscheidung nach der anderen trifft, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er genau diese Entscheidungen nicht treffen soll, dann werde ich zornig. Zornig auf ihn, zornig vielleicht auch auf die Leute, die ihn dazu gebracht haben, das zu tun. Oder Einflüsse, die ihn dazu gebracht haben, das zu tun. Aber ich werde richtig zornig. Warum? Weil ich ihn liebe.
Wenn er mir egal wäre, wäre es mir wurscht. Aber weil ich ihn liebe, werde ich zornig. Und genauso ist es mit Gott. Wir wenden uns von ihm ab. Wir ignorieren ihn, vielleicht verspotten wir ihn sogar. Wir tun genau das, was er sagt, dass wir nicht tun sollen. Und was passiert? Er wird zornig, weil er uns liebt. Aber er bleibt nicht stehen bei seinem Zorn. Und das ist genau das, was Jesaja sagen will. Er bleibt nicht dort stehen. Er möchte Heil schenken. Er möchte retten. Er möchte aufrichten, obwohl wir so rebellisch sind in unseren Herzen und ihm unseren Rücken kehren. Was für ein Gott, oder? Was für ein Gott. Aber wir können nicht seine Liebe verstehen, wenn wir nicht auch seinen Zorn verstanden haben. Es geht nicht. Er ist gewaltig. Er möchte Heil schenken, er möchte aufrichten. Und er möchte nicht nur sein Volk aufrichten, sondern er möchte letztendlich alle Menschen, nicht nur das auserwählte Volk Israel, aufrichten. Das ist geschrieben an das Volk. Aber wir sehen, er schreibt zum Beispiel am Schluss Frieden denen, die in Jerusalem sind und Frieden denen, die fern sind. Und die in der Ferne sind die gemeint, die schon verschleppt wurden von den Assyrern. Aber wenn wir Jesaja im Gesamten ansehen, dann merken wir, es sind noch viel mehr. Es sind alle Menschen. Jesus kam, um sein Leben für alle Menschen zu geben. Als er am Kreuz von Golgatha starb, starb er für alle Menschen, um allen Menschen Heil zu schenken, um alle Menschen aufzurichten, jeden, der sich zu Gott ausstreckt. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Dieser Abschnitt 4. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch bereit macht. Gott möchte auch dir Frieden schenken. So wie er hier sagt, wir haben begonnen diesen Abschnitt, Frieden. Ja, also die, die gerecht sind, werden in den Frieden Gottes eingehen. Und jetzt kommt wieder dieser Friede, den Jesaja anspricht. Und er möchte, dass du in diesen Frieden Gottes lebst und eingehst. Aber, und das ist das, was wichtig ist, es gibt eine Voraussetzung. Es gibt eine Voraussetzung. Demut. Wir müssen in Demut zu ihm kommen. Das ist das, was er sagt. Da ist dieser heilige Gott und er ist da, wo wir eigentlich nicht hinkommen können, aber er ist auch da bei denen, die einen demütigen Geist haben, die sich vor ihm beugen, die sagen, Gott, du bist der Maßstab. Du bist das Maß aller Dinge. Ich beuge mich vor dir und ich weiß, du wirst mich nicht nach unten drücken, sondern du hebst mich auf. Du richtest mich auf. Du gibst mir Würde. Du gibst mir Heiligkeit. Du gibst mir Gerechtigkeit. Du bist gut. Du bist durch und durch gut, wie wir schon heute gesungen haben. Allerdings, wenn wir von Gott abgekehrt sind, dann braucht es eine Reaktion, dass wir umkehren zu Gott. Und diese Umkehr setzt letztendlich voraus, setzt man voraus, dass wir uns vor ihm auch beugen, dass wir uns demütigen vor ihm und sagen, Gott, du bist der Maßstab. Nicht mehr mein Wille zählt, sondern dein Wille zählt. Das ist das Höchste. Aber ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil du ein guter König bist. Das ist, was wir tun, wenn wir Jesus nachfolgen. Er wird unser König. Wir folgen ihm. Und er bestimmt. Timothy Keller beschreibt es sehr gut in seinem Buch Jesus. Und ich möchte euch da einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Und er spricht eben über diese Demut, die wir auch brauchen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn ihre Agenda und ihre Pläne das Ziel sind, dann ist Jesus für sie nur das Mittel zum Zweck. Mit einem König kann man keinen Deal machen. Einem König kann man nur sein Schwert zu Füßen legen und sagen, Befiehl und ich folge. Wenn sie stattdessen versuchen, mit ihm zu verhandeln, erkennen sie ihn nicht als König an. Aber vergessen Sie nicht, Jesus ist nicht irgendein König. Er ist ein gekreuzigter König. Wäre er nur ein König auf einem Thron, würden wir ihm dienen, weil wir das halt müssen. Aber er ist ein König, der für Sie und mich ans Kreuz gegangen ist. Und deswegen können wir uns ihm aus Liebe und Vertrauen hingeben. Und dies bedeutet, dass wir nicht als Verhandlungspartner zu ihm kommen, sondern sagen: Herr, was du auch von mir verlangst, ich werde es tun. Und was du auch schickst, ich werde es annehmen. Wenn jemand sich ganz für mich hingegeben hat, wie kann ich mich da nicht ganz ihm hingeben? Das beschreibt sehr, sehr gut diese Hingabe und Unterordnung, die letztendlich aber auch ein Vertrauen braucht. Und um dieses Vertrauen, ich komme nochmal zurück zum Wort Gottes, ringt Gott im Grunde auf jeder Seite dieses Buches. Es ist ein Beziehungsbuch. Es geht um Menschen und es geht um Gott. Und es geht um Menschen und Gott. Und darum schenken die Menschen ihm Vertrauen oder nicht. Sagen sie, dein Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Alles läuft auf das hin. Mein Wille geschehe oder sein Wille geschehe. Und das Vertrauen aufzubauen, braucht eben auch ein Kennenlernen. Und darum ist dieses Wort Gottes so wichtig, Gott immer näher kennenzulernen und zu verstehen, wie gut er es meint. Aber auch, dass er nicht mit allem zufrieden ist und über alles happy ist, was wir tun. Aber er möchte uns vergeben, er möchte uns heilen, er möchte uns aufrichten, er möchte uns den Weg weisen. Und so schließe ich wieder mit diesem Predigt to go. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Alles kommt immer wieder auf das, wenn man dieses Kapitel in Jesaja liest. Geh mit Gott und bleib ihm treu. Wenn du schon mit ihm unterwegs bist, bleib auf dieser Spur und weiß, nimm das als Trost auch, Gott sieht es. Ja, wenn du gerecht leben willst und es auch tust, er sieht das und er würdigt es und er liebt das. Und er lobt dich jetzt in diesem Moment dafür. Und wenn du dich ihm abgekehrt hast oder noch nie zugewandt hast, dann wende dich ihm zu und sag: Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du sollst der König meines Lebens sein. Werde zu einem Nachfolger von Jesus. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ganz konkret, es ist mehr als ein Gebet. Es beginnt oft mit einem Gebet, aber es ist mehr. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Sein Kreuz tragen, ja, auf ihn hören und es tun. Und sich zu ihm bekennen. Das ist es im Grunde. Jesus hören, was er sagt, es tun und sich zu ihm bekennen. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen und ihn zum König zu machen unseres Lebens. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ah, okay, ja, das brauche ich unbedingt, das möchte ich. Ich möchte meinen eigenen Weg verlassen und Jesus nachfolgen. Wir haben nach dem Gottesdienst Mitarbeiter da, die beten gerne mit dir. Nimm diese Möglichkeit wahr und setze einen Anfang der Nachfolge. Vielleicht willst du dich ihm neu zuwenden oder das erste Mal das machen. Nutz die Möglichkeit. Ich möchte euch einladen, dass wir noch Gott loben und preisen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte auch noch mit einem Gebet schließen, diese Predigt. Aber wir wollen diesen Gott, der der Maßstab ist, preisen. Das ist der Grund, warum wir auch Lieder singen, weil wir ganz bewusst sagen: Gott, du bist der Höchste. Du bist würdig. Wir wollen dir folgen und wir danken dir für alles, was du für uns tust. Du kommst uns entgegen, du richtest uns auf. Ja Gott, so preisen wir dich an diesem Morgen. Wir danken dir für diese Worte von Jesaja, die herausfordernd sind, aber die uns immer wieder zu dir führen, die uns letztendlich auch zu dir führen sollen. Danke für all das Leben, das in dir ist, für all die Güte, die du mit uns hast. Danke, dass du uns aufrichten möchtest, dass du bei uns bist. Wenn wir uns vor dir beugen, dann bist du gegenwärtig. Und so laden wir dich ein. Sei in dieser Zeit jetzt auch ganz besonders unter uns. Wirke du an unseren Herzen. Tröste du, wo Trost gebraucht wird. Ermahne, wo Ermahnung notwendig ist. Und lass uns in Freude mit dir gehen und dir die Treue halten. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.